Tagebuch und Weltgeschichte. Beim Wettlauf um das berühmteste Goethe-Zitat hätte der Satz, mit dem er die Kanonade bei Valmy vom 20. September 1792 kommentierte, gute Aussichten auf einen Platz auf dem Siegertreppchen. Hören wir also hinein in die Kampagne in Frankreich, wo dieser Satz seinen Ort hat. Der Feldzug der Preußen und Österreicher gegen das revolutionäre Frankreich ist in der Mitte zwischen dem Rhein und Paris zum Stillstand gekommen. Die Truppen der Deutschen stehen mit dem Rücken zur französischen Hauptstadt, die Franzosen mit dem Rücken zu Deutschland. Eine prekäre Umdrehung der Fronten. Nach stundenlangem, ergebnislosem Kanonieren bricht eine stürmische, regnerische Nacht herein. In der Armee verbreitet sich die Einsicht, dass der Feldzug gescheitert ist. Wir hatten, eben als es Nacht werden wollte, zufällig einen Kreis geschlossen, in dessen Mitte nicht einmal wie gewöhnlich ein Feuer konnte angezündet werden. Die meisten schwiegen, einige sprachen, und es fehlte doch eigentlich einem jeden Besinnung und Urteil. Endlich rief man mich auf, was ich dazu denke, denn ich hatte die Schar gewöhnlich mit kurzen Sprüchen erheitert und erquickt. Diesmal sagte ich, von hier und heute geht eine neue Epoche der Weltgeschichte aus, und ihr könnt sagen, ihr seid dabei gewesen. Zu dieser Stelle sind mehrere Bemerkungen zu machen. Der Bericht wurde 30 Jahre später geschrieben, im Frühjahr 1822. Es ist keine zeitgenössische Kriegsreportage. Doch ist er Teil eines Tagebuchs, das den Krieg aus denkbar geringem Abstand, aus der Nahsicht eines Beteiligten schildert. Dieses Tagebuch ist allerdings eine literarische Fiktion. Es geht nicht zurück auf eigene Aufzeichnungen Goethes von seiner Kriegsteilnahme 1792. Goethe hat sich bei der Abfassung der Kampagne vor allem auf sekundäre Quellen gestützt, auf Memoiren, Literatur und Zeithistoriker, vor allem auf das handschriftliche Tagebuch eines Bediensteten von Herzog Karl August namens Johann Konrad Wagner, das erst 2019 vollständig ediert wurde. Die Nahsicht des unmittelbaren Erlebens ist konstruiert. Sie ist eine literarische Form. Als Form zeigt sie das genaue Gegenteil der welthistorischen Übersicht, die Goethes Sinnspruch seinen frustrierten Kriegsgenossen anbietet. Tagebuch und Weltgeschichte, darin ist die ganze Spannweite historischer Erfahrungsmöglichkeiten beschlossen. Goethes Kriegsbericht hat zudem ein Vorbild, das die Germanistik bisher ignoriert hat. 1819 publizierte ein Leipziger Freund, der Schriftsteller und Musikwissenschaftler Friedrich Rochlitz, 1769 bis 1842, unter dem Titel »Tage der Gefahr« einen Tagebuchbericht von der Völkerschlacht bei Leipzig 1813. Dieses Büchlein, das vermutlich auf realen Aufzeichnungen beruht, zeigt jene Nahsicht, aber auch jenen Nebel des Kriegs, den Goethes Kampagne nachträglich simuliert. Goethe las das Buch während der Abfassung seiner eigenen Tage der Gefahr. Am 22. April 1822 schrieb er an Rochlitz: Ihre treffliche, mir wohlbekannte Schilderung jener Leipziger Unglückstage lese ich wieder und bewundere abermals die besondere Fügung, dass ein Mann von Ihrem Geist und Sinn in Augenblicken, wo uns die Sinne vergehen, das Übergewicht eines angeborenen und wohlgeübten Talents empfindet, zur Feder greift, das Unerträgliche in der Gegenwart zu schildern. Sie erhalten nächstens dagegen einen treuen Abriss meiner wunderlichen Militärlaufbahn. Auch durch diese Erbkrankheit der Welt musste ich einmal durch. Damals ging ich der Weltgeschichte entgegen, nachher hat sie uns am eigenen Herde aufgesucht. Das Unerträgliche in der Gegenwart schildern, das ist das Programm des ersten Teils der Kampagne in Frankreich. Und Weltgeschichte ist hier, wie an vielen anderen Stellen bei Goethe, ein Synonym für Krieg. Denn die Weltgeschichte, die ihn am eigenen Herde aufsuchte, Das war die Katastrophe von 1806, als nach der preußischen Niederlage die Truppen Napoleons Weimar plünderten. Die Verbindung von Krieg und Weltgeschichte zeigt auch das Hexameter-Epos Hermann und Dorothea, in dem Goethe 1797, jüngst erlebte Zeitgeschichte, in eine idyllisch-homerische Form brachte. Der sechste Gesang ist Clio gewidmet, der Muse der Geschichtsschreibung. Er trägt den Titel »Das Zeitalter«, was man auch mit »Die Epoche« übersetzen könnte. Hier wird die Geschichte Dorotheas berichtet, die im Flüchtlingsstrom von der linken Rheinseite in das Städtchen des schüchternen und biederen Hermann kommt. Die beiden jungen Menschen verbinden sich zu einer Idylle gegen Zeitalter und Weltgeschichte. Die Biografie Dorotheas liest sich wie ein Abriss der Revolutionsepoche seit 1789. Ihren ersten Verlobten, einen Revolutionsenthusiasten, hat sie in der Blutorgie der Pariser Terreur verloren. Der Krieg kommt nach Deutschland, mit allen Schrecken, auch denen der sexuellen Gewalt. Aber der Flüchtige kennt kein Gesetz, denn er wehrt nur den Tod ab und verzehret nur schnell und ohne Rücksicht die Güter. Dann ist sein Gemüt auch erhitzt, und es kehrt die Verzweiflung aus dem Herzen hervor, das frevelhafte Beginnen. Nichts ist heilig ihm mehr, er raubt es. Die wilde Begierde dringt mit Gewalt auf das Weib und macht die Lust zum Entsetzen. Überall sieht er den Tod und genießt die letzten Minuten grausam, freut sich des Bluts und freut sich des heulenden Jammers. Grimmig erhob sich darauf in unseren Männern die Wut nun, das Verlorene zu rächen und zu verteidigen die Reste. Alles ergriff die Waffen, gelockt von der Eile des Flüchtlings und vom blassen Gesicht und scheu unsicherem Blicke. Rastlos nun erklang das Getön der stürmenden Glocke, und die künftige Gefahr hielt nicht die grimmige Wut auf. Schnell verwandelte sich des Feldbaus friedliche Rüstung nun in Wehre. Da troff von Blute Gabel und Sense. Ohne Begnadigung fiel der Feind und ohne Verschonung. Überall raste die Wut und die feige tückische Schwäche. Möcht ich den Menschen doch nie in dieser schnöden Verirrung wiedersehen. Das wütende Tier ist ein besserer Anblick. Sprech er doch nie von Freiheit, als könnt er sich selber regieren. Losgebunden erscheint, sobald die Schranken hinweg sind, alles Böse, das tief das Gesetz in die Winkel zurücktrieb. Die Versprechen der Revolution gehen unter in Blut und Gewalt. So sieht es also aus, das Zeitalter, die neue Epoche der Weltgeschichte. Wer in der Weltgeschichte lebt, dem Augenblick sollt er sich richten. Wer in die Zeiten schaut und strebt, nur der ist wert zu sprechen und zu dichten. Krieg, Geld, Papier. Im Sommer 1792 zog Goethe als Begleiter seines Herzogs, der preußischer General war, mit in den Krieg, den die deutschen Vormächte Preußen und Österreich mit französischen Emigranten im Schlepptau gegen das revolutionäre Frankreich führten. In seiner Kampagne in Frankreich beschrieb er 30 Jahre später eine Szene aus dem Alltag hinter der Front. Sie zeigte eine Erfahrung, die Millionen Europäer in der Epoche bis 1815 machen mussten. Durchmarschierende Armeen requirierten Nahrung, Material, Unterkunft, die Zivilbevölkerung musste liefern. Die Verluste wurden gelegentlich, keineswegs immer, von örtlichen Obrigkeiten ersetzt. Also kamen nun Preußen und Österreicher und ein Teil von Frankreich, auf französischem Boden ihr Kriegshandwerk zu treiben. In wessen Macht und Gewalt taten sie das? Sie konnten es in eigenem Namen tun, der Krieg war ihnen zum Teil erklärt, ihr Bund war kein Geheimnis. Aber nun ward noch ein Vorwand erfunden. Sie traten auf im Namen Ludwigs des 16., Sie requirierten nicht, aber sie borgten gewaltsam. Man hatte Bons drucken lassen, die der Kommandierende unterzeichnete, derjenige aber, der sie in Händen hatte, nach Befund beliebig ausfüllte. Ludwig der 16. sollte bezahlen. Ich war selbst bei einer solchen Szene gegenwärtig, deren ich mich als höchst tragisch erinnere. Mehrere Schäfer mochten ihre Herden vereinigt haben, um sie in Wäldern oder sonst abgelegenen Orten sicher zu verbergen, von tätigen Patrouillen aber aufgegriffen und zur Armee geführt, sahen sie sich zuerst wohl und freundlich empfangen. Man fragte nach den verschiedenen Besitzern, man sonderte und zählte die einzelnen Herden. Sorge und Furcht, doch mit einiger Hoffnung, schwebte auf den Gesichtern der tüchtigen Männer. Als sich aber dieses Verfahren dahin auflöste, dass man die Herden unter Regimenter und Kompanien verteilte, den Besitzern hingegen ganz höflich auf Ludwig des 16. gestellte Papiere überreichte, indessen ihre wolligen Zöglinge von den ungeduldigen, fleischlustigen Soldaten vor ihren Füßen ermordet wurden, so gestehe ich wohl, es ist mir nicht leicht, eine grausamere Szene und ein tieferer männlicher Schmerz in allen seinen Abstufungen jemals vor Augen und zur Seele gekommen. Die griechischen Tragödien allein haben so einfach tief Ergreifendes. Kann man fremdes Leid mit größerer Ehrfurcht beschreiben? Was macht diese Szene so erschütternd? Gewiss, der schiere Verlust, der auch eine emotionale Dimension hat, denn die Schafe, die dahin gemordet werden, sind ja wollige Zöglinge der beraubten Schäfer. Schafe sind arkadische Tiere, die eine friedliche, leidlose Welt evozieren. Siehst ausgebreitet Wollenherden ziehen, lautet ein Vers aus dem Arkadien des Helena-Akts in Faust II. Dazu aber kommt eine Art Hohn, nämlich die höfliche Bemäntelung der Kriegsgewalt mit einem Stück Papier, einem Kreditschein. Das lebendige Gut schöner Schafe soll durch einen abstrakten Anspruch auf einem Formular ersetzt werden. Der Kreditzettel verwies die armen Schäfer auf das Papiergeld, das die Revolutionsregierung in Frankreich 1789 ausgegeben hatte, um einen Staatsbankrott abzuwenden. Diese Assignaten, deren Wert durch enteignetes Kirchengut gesichert sein sollte, zeigten damals noch das Porträt Ludwigs des 16. Doch die Assignaten verfielen bald der Inflation. Sie waren fälschungsanfällig, ihr Wert löste sich in Luft auf. Die Schäfer mussten den Tausch von Schafen gegen Papier, das auf einen schon entmachteten König ausgestellt war, als Betrug, als üblen Trick empfinden. Die Tragik, der Schmerz, den Goethe auf die Stufe griechischer Tragödien stellt, resultiert aus dem nicht nur symbolischen Zusammenstoß zweier Epochen, einer archaischen Welt, in der Güter und Arbeit konkret anschaubar und fühlbar sind, und einer Neuzeit, die alles Konkrete in Abstraktionen auflösen und verdampfen lassen kann. Epochenwechsel als Trickbetrug. Goethe, der sich nach 1800 gründlich mit Geldtheorie beschäftigte, machte auf seinen Reisen nach Karlsbad seit 1811 eigene Erfahrungen mit dem Papiergeld, durch das Österreich seine Schuldenkrise nach dem verlorenen Krieg von 1809 zu lösen versuchte. 1810 notierte sein Mitarbeiter Friedrich Wilhelm Riemer Goethes bündige Diagnose. Alles Ideelle, sobald es vom Realen gefordert wird, zehrt am Ende dieses und sich selbst auf. So der Kredit, Papiergeld, das Silber und sich selbst. Oder eben auch wollige Herden. Das liest sich wie eine Zusammenfassung des Unglücks der französischen Schäfer. Ihre Tragödie bestand auch darin, dass sie vermutlich gar nicht genau begriffen, wie ihnen geschah. Sie sahen nur tote Schafe im Tausch gegen beschriebene Zettel. Im zweiten Teil des Faust hat Goethe dann das Papiergeld vom Teufel selbst erfinden lassen. Ach, es versucht uns nichts so mächtig als der Mangel. Die klügsten Fische treibt der Hunger an die Angel. Modern Money Theory. Der zweite Teil des Faust wird leichter zugänglich, wenn man ihn als große Revue, als Stationendrama mit nur schwacher durchgehender Handlung auf sich wirken lässt. Es sind kaleidoskopartige Bilder der Welt, die hier aufeinander folgen. Im ersten Akt gelangen Faust und Mephisto an einen frühneuzeitlichen deutschen Kaiserhof, man darf an Maximilian I. denken. Unordnung herrscht im Reich, das Land ist in der Krise, so berichtet der Kanzler zur Lage der Nation. Doch ach, was hilft dem Menschengeist Verstand, dem Herzen Güte, Willigkeit der Hand, wenn's fieberhaft durchaus im Staate wütet und Übel sich in Übeln überbrütet. Wer schaut hinab von diesem hohen Raum ins weite Reich, ihm scheint's ein schwerer Traum, wo Missgestalt in Missgestalten schaltet, das Ungesetz gesetzlich überwaltet und eine Welt des Irrtums sich entfaltet. Der raubt sich Herden, der ein Weib, Kelch, Kreuz und Leuchter vom Altare, berühmt sich dessen manche Jahre mit heiler Haut, mit unverletztem Leib. Jetzt drängen Kläger sich zur Halle, der Richter prunkt auf hohem Pfühl, indessen wogt in grimmigem Schwalle des Aufruhrs wachsendes Gewühl. Wieder darf man die brillante Kürze bewundern, mit der Goethe hier einen Weltzustand umreißt, dessen Festgefahrenheit sich auch lautlich zeigt. Wo Übel sich in Übeln überbrütet, wo Missgestalt in Missgestalten schaltet. Dazu kommt eine Finanzkrise und unsere Kassen bleiben leer, klagt der Kaiser und befiehlt Mephisto. Ich habe satt das ewige Wie und Wenn. Es fehlt an Geld. Nun gut, so schaff es denn. Die Situation gleicht der Frankreichs unmittelbar vor 1789. Ein prunksüchtiger Hof feiert, aber Chaos und Geldmangel unterminieren das Regime. Mephisto weiß Rat, er greift zu einem Mittel, das erst die französischen Könige, dann das revolutionäre Frankreich in ihren Schuldenkrisen einsetzten. Während eines turbulenten Karnevals unterschreibt der Kaiser ohne Bewusstsein der Tragweite ein Dekret, das sogleich faksimiliert und vervielfältigt wird. Zu wissen sei es jedem, der es begehrt, der Zettel hier ist 1000 Kronen wert. Ihm liegt gesichert als gewisses Pfand Unzahl vergrabenen Guts im Kaiserland. Nun ist gesorgt, damit der reiche Schatz, sogleich gehoben, diene zum Ersatz. Das Blatt wird durch 1000 Künstler schnell vertausendfacht. Der Kaiser lässt Geld drucken, aus dem Nichts, gesichert durch kaum feststellbare Güter, nämlich im Boden vergrabene herrenlose Schätze, die traditionell an den Monarchen fallen, aber erst gefunden werden müssen. Das Geld wird in handlichen Stückelungen unter die Leute gebracht. Der Finanzminister, hier Schatzmeister, ist begeistert. So stempelten wir gleich die ganze Reihe. 10, 30, 50, 100 sind parat. Ihr denkt euch nicht, wie wohl's dem Volke tat. Seht eure Stadt, sonst halb im Tod verschimmelt, wie alles lebt und lustgenießend wimmelt. Ob schon dein Name längst die Welt beglückt, man hat ihn nie so freundlich angeblickt. Das Alphabet ist nun erst überzählig, in diesem Zeichen wird nun jeder selig. Der Kaiser kann sein Glück kaum glauben. Und meinen Leuten gilt's für gutes Gold? Dem Heer, dem Hofe gnügt's zu vollem Sold? So sehr mich's wundert, muss ich's gelten lassen. Die Wirkungen sind durchschlagend. Der Konsum springt an, man geht zu Fleischer, Bäcker, Schenken. Die halbe Welt scheint nur an Schmaus zu denken. Die Prostitution blüht und die Vibes erinnern stark an Babylon-Berlin. 100 Jahre nach der Abfassung dieser Szenen. Wer die Terrassen einsam abspaziert, gewahrt die schönste, herrlich aufgeziert. Ein Aug verdeckt vom stolzen Pfauenwedel, sie schmunzelt uns und blickt nach solcher Schädel. Und Hurtger, als durch Witz und Rede Kunst, vermittelt sich die reichste Liebesgunst. Faust und Mephisto erklären das fiebrige Wirtschaftswunder mit einer Modern Money Theory. Das neue Geld wird durch Fantasie geschaffen, durch den festen Glauben an Schätze, die man ausgraben kann, die nicht erarbeitet werden müssen. Von hier aus fällt auch ein Licht zurück zur Ballade vom Schatzgräber. Faust: Das Übermaß der Schätze, das erstarrt, in deinen Landen tief im Boden hart, liegt ungenutzt. Der weiteste Gedanke ist solchen Reichtums kümmerlichste Schranke. Die Fantasie in ihrem höchsten Flug, sie strengt sich an und tut sich nie genug. Doch fassen Geister, würdig, tief zu schauen, zum Grenzenlosen grenzenlos Vertrauen. Mephistopheles: Ein solch Papier an Gold und Perlen statt ist so bequem, man weiß doch, was man hat. Man braucht nicht erst zu markten noch zu tauschen, kann sich nach Lust in Lieb und Wein berauschen. Will man Metall, ein Wechsler ist bereit. Und fehlt es da, so gräbt man eine Zeit. Pokal und Kette wird verauktioniert und das Papier, sogleich amortisiert, beschämt den Zweifler, der uns frech verhöhnt. Man will nichts anders, ist daran gewöhnt. So bleibt von nun an allen Kaiserlanden an Kleinod, Gold, Papier genug vorhanden. Zum Grenzenlosen grenzenlos? Das klingt wie ein Zauberspruch. Das neue Geld hält nur so lang, wie man ihm vertraut. Heute würde es in einem Bankenrun zusammenbrechen. In der Epoche Goethes wurde Papiergeld regelmäßig binnen kurzem wertlos. Es verlor seine Kaufkraft. Der Hofnarr erkennt als einziger das Problem und nutzt das Zeitfenster, in dem das Geld Vertrauen genießt. Er konsumiert nicht, sondern er geht in Immobilien, in Sachwerte. Heut Abend wieg ich mich im Grundbesitz. Wollt ihr wissen, woher ich's hab, mein Haus und Hab? Hab allerlei Pfiff ersonnen, es mit Mühe, Schweiß und Angst gewonnen. Genug, ich bin reich und drum scheiß ich auf euch.